Wunderbar, alle Mikrofone funktionieren. Herzlich willkommen hier am ReporterInnenforum. Wir diskutieren heute über die vergessene Schweiz. Wo bleibt die postmigrantische Medienlandschaft? Es ist so, wir tun jetzt etwa eine Stunde lang diskutieren und nachher habt ihr Zeit zum Fragen stellen. Eine Viertelstunde könnt ihr die Frage am besten für am Schluss vielleicht aufsparen oder notieren und dann könnt ihr die dann uns stellen. Ich möchte gerade am Anfang zuerst unsere Panelistinnen vorstellen. Ich fange gerade mal da hinten an. Da sitzt Shermin Faki. Sie schreibt seit 2016 für den Blick. Seit 2017 leitet sie dort das Ressort Politik. Und vorher ist sie Bundeshauskorrespondentin für die Zentralschweiz am Sonntag und für die Südostschweiz gewesen. Sie ist aufgewachsen in der DDR als Tochter von einem syrischen Kurd und von einer Deutschen und sie findet primär zählen für sie aber gute Geschichten, egal welchen Namen das drüber steht. Neben der Shermin sitzt Rina Telli. Sie ist Redaktorin und Moderatorin bei Radio SRF 3 und man hört sie in der Sendung Input. Sie ist in der Schweiz geboren und ihre Eltern stammen aus Indien. Sie findet, es braucht nicht noch mehr Kistchen, wo man die Leute mit Migrationsgeschichte reinsteckt. Stattdessen sollten einfach alle als Individuen einen Platz finden in der Medienlandschaft. Als nächstes mit uns da haben wir Anna Schikareva. Sie ist Co-Präsidentin vom Verein Neue Schweizer Medienmacherinnen. Sie ist seit 2015 Politreporterin bei der WOZ und vorher ist sie beim TAGI gsi. Sie ist in Moskau geboren, in Deutschland aufgewachsen und lebt heute in Zürich. Und sie kritisiert unter anderem die Erwartungen, die man hat an Leute mit Migrationsgeschichte, die entweder einfach in der Gesellschaft sind oder auch für die Medien eben arbeiten. Neben mir sitzt Talbina Mukhtari. Sie hat 2018 Baba News gegründet. Sie erzählt uns dann später noch, was es mit dem Online-Portal auf sich hat. Sie hat vorher die 20 Minuten geschafft. Sie ist in Sarajevo geboren. Sie ist in Bern aufgewachsen. Sie ist ebenfalls im Team von der Neuen Schweizer Medienmacherinnen. Und sie findet, die vierte Gewalt, also die Medien als vierte Gewalt, müssen Diversität unbedingt abbilden. Zuallererst, sorry, dass ich jetzt gerade am Anfang so viel rede, nachher kommen dann ihr dran. Ich möchte nur noch schnell etwas zum Begriff vom Postmigrantischen sagen, weil wir ja da heute über das diskutieren in Bezug auf die Medienlandschaft. Ich weiss, die Diskussion ist riesig, darum da sehr abgebrochen. Der Historiker Kian Espangisi hat gesagt über den Begriff ein neues Wort für eine nicht ganz so neue Realität. Es geht also darum, wenn eine Gesellschaft postmigrantisch ist, dass sie anerkennt und akzeptiert, dass sie ein Einwanderungsland ist und prägt ist vor all den Erfahrungen, die die Leute mitbringen, die in dieser Gesellschaft leben und all die Geschichten, die da zusammenkommen. Es geht auch darum, dass so eine Gesellschaft anerkennt, dass die Migration nicht kann rückgängig gemacht werden. Gleichzeitig sind Aushandlungsprozesse und Teilhabe im Gang von all den Leuten, die zusammen in dieser Gesellschaft leben und es gibt auch eine Ambivalenz, wo doch nicht die Gesellschaft prägt, weil es eben noch nicht für alle als Normalität anerkannt wird, was aber eine Realität ist. Es gibt eine sehr schöne Beschreibung vom Think Tank Ines zu dem Institut Neue Schweiz, nämlich die Idee einer neuen Schweiz verbindet das, was längst da ist, mit dem, was sein könnte. Und ich möchte damit die Runde eröffnen. Wie sieht denn das auf eurer Redaktion aus? Vielleicht könnt ihr ganz kurz sagen, in was für einem Umfeld ihr arbeitet.
Dann kann ich gerne anfangen. Mein Eindruck ist, dass der Blick Newsroom, da rede ich nicht nur für das Politikressort, da bin ich tatsächlich die einzige Ausländerin, aber wir sind auch nur sieben. Ich habe das Gefühl, dass der eigentlich schon relativ divers ist. Wir haben sehr viele Sekondas und Sekondos auf der Redaktion. Man merkt es ihnen nicht immer an, weil sie einfach super gut integriert sind. Aber wir haben Leute, die russische Wurzeln haben, die portugiesische Wurzeln haben, deutsche, ganzen Haufen. Ich bin ja sozusagen ein bisschen ein Sonderfall, weil ich sozusagen Doppelmigrantin bin. Leider muss ich sagen, haben wir niemanden aus der albanischen oder kosovarischen Community. Das wäre für den Blick eigentlich super wichtig, weil es einfach auch eine sehr grosse Migrantengruppe ist in der Schweiz. Aber sonst erlebe ich es eigentlich als relativ divers.
Ich arbeite in verschiedenen Teams und das Team, für das ich eigentlich am meisten arbeite, dort bin ich, soweit ich weiss, die Einzige mit Migrationshintergrund. Wir sind auch deutlich mehr Frauen als Männer. Also wir haben einen Mann in der Redaktion. Also von dem her bin ich da ziemlich krass in der Minderheit.
Ja, also bei der WOZ ist es eigentlich so, wir sind ja eine relativ kleine Redaktion auch. Wir sind insgesamt so um die 25 Leute. Es hat ein paar aus Deutschland. Das ist natürlich auch die Frage, was zählt als Migrationsgeschichte. Es ist jetzt kein mega klar definierter Begriff jetzt nach meinem Empfinden. Ich würde sagen, dass es vielleicht jemand ist mit einer anderen Muttersprache. Und da hat es neben mir noch eine andere Person. Und wo es auch relativ homogen ist, glaube ich, auch bei den sozialen Hintergründen der Leute. Also sehr viele haben studiert oder die meisten haben studiert. Die meisten haben ähnliche Studiengänge, geisteswissenschaftlich, wie das ja, glaube ich, im Journalismus grundsätzlich noch oft ist. Also von daher das Gefühl, die WOZ-Redaktion ist schon relativ homogen.
Wir haben bei Baba News eine Redaktion, die aus 6 Leuten besteht. Das sind 6 Frauen. Und zur Hälfte sind es Leute, die eine Migrationsgeschichte haben, und zur Hälfte sind es Leute, die keine Migrationsgeschichte haben.
Merci vielmals für die ersten Eindrücke. Wir sehen, wir haben da schon diverse Varianten gehört. Ich möchte nur ganz schnell etwas zu Zahlen sagen, was es gibt. Also die Faktenlage ist tatsächlich sehr schwierig, um das herauszufinden. Unter anderem, weil, wie du ja schon gesagt hast, über das reden wir später noch, was ist denn überhaupt eine Migrationsgeschichte? In der Schweiz weiss man, also das Bundesamt für Statistik findet mit seiner Definition, dass 40% der Bevölkerung eine Migrationsgeschichte haben. Und auf den Redaktionen gibt es dazu eben eigentlich keine Zahlen. Es gibt nur eine Studie von der ZAW von 2016, wo man sich dem annähern kann, wie sie unter anderem Muttersprache erhoben hat und Religion. Und bei der Muttersprache sieht man zum Beispiel, dass von diesen 909 befragten Journalistinnen und Journalisten 2% eine andere Muttersprache haben wie eine Landessprache. 2. Und in der Bevölkerung ist das aber ein Viertel. Und ich glaube auch nur schon wir, also jetzt auf dem Panel haben wir sehr, sehr, sehr viel mehr mögliche Sprachen, die man zuhause reden kann, wie auf mehreren Redaktionen. Und wenn es um Staatsangehörigkeit geht oder auch halt um die Lebensrealität von mit Pass oder ohne Schweizer Pass oder einen anderen Pass haben, ist so, dass 84-100% der Redakteurinnen und Redaktoren haben einen Schweizer Pass. Das heisst, maximal 16 haben einen anderen Pass oder eben unter Umständen auch 0. Und bei den Religionen sieht man vor allem, also es gibt sehr viel mehr, also konfessionslose Journalistinnen und Journalisten auf den Redaktionen wie der Bevölkerung. Es gibt auch noch andere Andersverteilungen, aber es ist vor allem augenfällig, dass zum Beispiel Leute, die Muslim sind, dass die sehr untervertreten sind, eigentlich nicht existent. Für am Anfang wäre meine Frage, wir sehen jetzt, Diversität, so wie wir sie in der Gesellschaft haben, ist grundlegend in der Medienwelt noch nicht angekommen. Was bedeutet das? Ist das schlimm? Ist es ein Problem? Warum? Wer möchte anfangen?
Ich kann schon anfangen. Ja. Ja, also aus meiner Sicht ist das schon ein Problem, und zwar auch vor allem drum, weil im Journalismus geht es ja darum, Geschichten zu erzählen. Und du hast Jeremy vorhin mit dem zitiert, dass das Hauptsache eine gute Geschichte, das ist natürlich, also sicherlich so, dass und gleichzeitig glaube ich, dass sehr viele gute Geschichten nicht erzählt werden, weil wenn die Redaktionen so homogen zusammengesetzt sind, wenn Perspektiven ähnlich sind, wie man auf die Welt blickt, dann bleibt einfach sehr vieles unerzählt, weil wir ja trotzdem alle als Journalistinnen und Journalisten ja wie von unserer eigenen Lebensrealität ausgehen, wenn wir an eine Geschichte herangehen. Das wäre zumindest jetzt meine Meinung. Also ich glaube schon, dass mehr Diversität durchaus auch sehr viel Spannendes auch bieten könnte.
Ich glaube, Diversität ist auch im Hinblick auf die Gesellschaft also sehr wichtig, nicht nur für die Redaktion, dass sie gute Geschichten hat, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes, dass sie sich eigentlich durch die Medienlandschaft auch repräsentiert fühlt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem migrantischen Hintergrund, keine Ahnung, eine Zeitung aufschlage und ich kann mich irgendwie von den Themen her oder ich weiß auch nicht von den Leuten, die da vorkommen, die halt wahrscheinlich sehr homogen sind, kann ich mich da nicht identifizieren, dann ist das, glaube ich, schon ein Problem. Und wenn ich dann sehe, aha, okay, Leute mit Migrationsgeschichte, die werden häufig problematisiert, sei das im Zusammenhang mit Kriminalität, mit Bad News und so weiter, dann hat das, glaube ich, auch ja, dann führt das, glaube ich, auch zu Trust-Issues innerhalb der Gesellschaft. Und es wird dann auch immer schwieriger, an solche Geschichten zu kommen für eine Redaktion, weil dieses Vertrauen dann nicht da ist.
Rina, wie siehst du das?
Also das eine ist ja Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch? Hochdeutsch.
Sorry.
Das eine ist ja, auf welche Geschichten kommen wir und auf welche Themen kommen wir. Und das andere ist ja auch, wie gehen wir dann mit diesen Geschichten um. Und mir fallen oft so diese kleinen Nuancen auf, die mir extreme ins Auge fallen und vermutlich Kolleginnen und Kollegen nicht, die diesen Hintergrund nicht haben. Also beispielsweise gab es letztens einen Artikel online, da ging es um den Black Fungus, also meine Pilzerkrankung, die gerade in Indien Thema ist, weil es halt mit Corona zu schlimmeren Erkrankungen führt. Und dieser Artikel war dann bebildert mit einem Mann, mit einem kranken indischen Mann, der dann behandelt wird von einer weißen Person. Und das sind so diese kleinen Details, wo ich dann denke, muss man dann dieses Thema so abbilden? Weil mir fällt das dann auf, oder? Oh, dieser arme, hilfsbedürftige Inder, der kriegt jetzt Hilfe von einer weißen Ärztin. Und ich denke so, das sind auch solche Dinge, auf die man vielleicht sich sonst nicht achtet, weil man sich dessen nicht bewusst ist oder eine bestimmte Brille aufhat. Ich denke, solche Nuancen würden wir besser verstehen, wenn mehr Leute mit, was auch ich, nicht was für ein Hintergrund dabei wären, so in solchen Diskussionen. Oder keine Ahnung, was ich oft lese, Afrika. Oder meine, was ist Afrika? Es ist ein Kontinent. Und wenn man wirklich den Kontinent meint, dann kann man von Afrika sprechen. Aber sehr oft verwenden wir den Ausdruck Afrika und meinen dabei ganz ein konkretes Land, ohne es zu benennen. Also es wird dann so zu einer Masse. Ich meine, also auch gerade wegen solchen Fragen, finde ich, lohnt es sich, den Blick aufzumachen.
Also ja. Ich mag da natürlich nicht grundsätzlich widersprechen, das stimmt natürlich. Wenn ich das, ich glaube, da sind wir alle, aber ich bin auch nicht sicher, ob, du hast das Beispiel mit dem Black Fungus in Indien gebracht, natürlich, das fällt dir auf, wie mir auch Dinge auffallen. Aber ich bin trotzdem nicht sicher, dass, wie sage ich das jetzt? Wenn das Bild nicht gestellt war, dann bildete es eine Realität ab in dem Moment. Und ich frage mich schon häufig, wie sehr wir Wünschbarkeit sozusagen in Berichterstattung tun können.
Ich nehme an, in den allermeisten Fällen läuft es ja so, wenn du nicht selber das Bild machst, dann hast du ein Thema, du schreibst was und dann suchst du in einer Bildagentur, oder? Oder die andere Frage ist auch, dann bist du vielleicht im Ausland und du machst eine Geschichte und dann brauchst du vielleicht, bleib mir beim Beispiel Medizin, sprichst du dann mit dem deutschen Mediziner eines Hilfswerks, weil du den verstehst und keine Übersetzung brauchst, oder sprichst du mit einer Fachperson, die vor Ort arbeitet, aber du verstehst diese Person nicht, das macht man sich dann selber einfacher. Und ich nehme nicht an, dass dieses Bild gestellt war. Das war bestimmt eine Situation, die sich so ergeben hat. Die Frage ist nur, wollen wir immer diese Optik zeigen? Und hinterfragen wir diese Optik vielleicht manchmal auch zu wenig? Also immer diese Hilfsbedürftigen, oh, dieses arme Indien, die sind alle arm, die haben keine Spitäler und so weiter. Das transportiert so ein Bild ja auch. Und ich finde, da kann man schon hinterfragen, wie wir die Welt abbilden.
Wir haben ja auch im Vorgespräch noch uns darüber unterhalten, wie es ist, muss man denn divers sein, einfach weil es politische Korrektheit ist, oder auch ist nur ein diverses Produkt auch ein gutes Produkt? Und du meintest eben, dass es für dich nicht so eine Rolle spielt, wenn du jetzt über Deutschland liest als Deutsche, ob den Artikel auch ein Deutscher geschrieben hat. Kannst du noch mehr dazu sagen, dass auch mit die gute Geschichte zu oberst vielleicht steht?
Also das hat vielleicht schon noch ein bisschen damit zu tun, dass man mich als überassimiliert bezeichnen könnte. Aber es ist mir wirklich, vielleicht bei dem Beispiel zu bleiben, muss ein Deutscher über Deutsche schreiben oder sollten nicht Deutsche über Deutsche schreiben. gute Freunde von mir haben früher, waren Deutsche, waren aber nein, er war Schweizer, sie war Deutsche, lebten in der Schweiz und sagten mir dann irgendwann, als sie ein Printprodukt sagten, du, der SDA schreibt bei euch aber ganz viel. Und das heißt, dass ich glaube auch, dass sozusagen die Eitelkeit von Journalisten dazu führt, dass sie das viel wichtiger nehmen, wer das geschrieben hat. Und ich glaube wirklich, dass das für den Leser eigentlich nicht so wichtig ist, wenn die Geschichte stimmt und wenn die Perspektive stimmt. Und wenn ich mich gerade sozusagen sowieso ein bisschen unbeliebt machen darf, zum Schluss bringt es nicht sehr viel, glaube ich, Realitäten auszublenden. Und die Realität für Journalistinnen und Journalisten ist, wir verkaufen Produkte, wir verkaufen ein Produkt und wir sind ökonomischen Zwängen ausgeliefert. Und der ökonomische Zwang, würde ich sagen, für ein deutsch-schweizer Medienprodukt, wie es der Blick ist, gut, wir haben jetzt auch einen Ableger in der Romandie, ist, wir schreiben für die Deutschschweizer Gesellschaft. Und die Deutschschweizer Gesellschaft besteht nicht nur aus Deutschschweizern, das ist völlig richtig. Mhm. Aber das bedeutet auch, dass ich ein Stück weit auch den Blickwinkel meines Publikums einnehme. Und mein Publikum ist die Mehrheitsgesellschaft, so leid mir das tut.
Wenn ich da schnell widersprechen oder etwas anfügen dürfte. Also ich habe das Gefühl, ich meine, wer ist denn die Mehrheitsgesellschaft in einem Land, wo jeder Dritte irgendwie Wurzeln in einem anderen Land hat? Wenn du jetzt auch vorhin ja gesagt hast, es wäre schön, ihr hättet jemanden aus der albanischen Community, also die ja eine sehr große ist. Ich glaube, ich würde, also das Diversitätsargument kann man durchaus auch ökonomisch machen, wenn man will. Also ich habe das Gefühl, dass Medien es sich auch mittelfristig auch eigentlich gar nicht mehr leisten können werden, um jetzt mal so zu argumentieren, neben vielen anderen Gründen, die aus meiner Sicht dafür sprechen, dass sie sich auch neue Leserinnengruppen erschließen. Und Abo-Verluste sind ja eine Realität, schwierige ökonomische Verhältnisse. Und ich glaube tatsächlich, dass das, was Albina vorher noch angesprochen hat, wer fühlt sich repräsentiert? Also ich glaube, es wäre auch wie eine Chance, sich auch Gruppen zu erschließen, die sich im Moment eben nicht repräsentiert fühlen, die aber da sind.
Da gebe ich dir völlig recht, und zu sagen, aus dieser Optik wäre es mehr als wünschenswert, wenn Redaktionen diverser sind. Aber was es bei mir auslöst als Migrantin, und das kann ich wirklich sagen, ich bin Migrantin in diesem Land, ist, ich werde reduziert auf mein Ausländer-Dasein, wenn man davon ausgeht, dass ich eine bestimmte Perspektive habe. Und ich lasse mich nicht auf dieses Bild reduzieren.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen ein scheinheiliges Argument, weil die Sache ist ja einerseits, ob man reduziert wird und andererseits, ob man überhaupt vorhanden ist. Und ich habe ganz stark das Gefühl, wenn man Artikel liest, wenn man die Zeitung durchblättert, die Autorennamen sind nicht sehr divers. Und ich glaube, das ist eines der Probleme, dass diese Leute erstmal nicht in den Redaktionen sind. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass die Redaktionen divers sind und dass man aber die Leute dann nicht auf den Namen reduziert. Aber das sind für mich so zwei unterschiedliche Sachen, ob man sie reduziert oder ob sie überhaupt nicht vorhanden sind. Ich würde auch eigentlich dafür plädieren, dass die Politik nicht so ist in den Redaktionen, dass man sagt, okay, Diversity, jetzt brauchen wir noch eine Albanerin, weil die muss dann über die albanische Community erzählen. Vielleicht möchte die Albanerin über Astrophysik schreiben oder was weiß ich. Und ich glaube, das ist auch ein sehr starker Fehler, den die Redaktionen machen, also indem sie dann Leute wirklich für bestimmte Zwecke eigentlich, dass sie sagen, nein, wir möchten die Leute nicht reduzieren auf den Namen, aber gleichzeitig suchen sie sie eigentlich genau für diese Themen aus. Und mein Vorschlag wäre eigentlich, dass die Redaktionen einfach so divers sind, dass man die Leute gar nicht, dass man nicht sagen muss, hey, wir haben eine Albanerin, also muss die Albaner-Content machen, sondern dass es vielleicht 5 Albanerinnen gibt, die eine macht vielleicht Albaner-Content, die andere macht vielleicht irgendwie was über Astrophysik. Also das wäre eigentlich meine Vorstellung von einer diversen Medienwelt. Und ich glaube, wir sind noch sehr weit davon entfernt.
Wir haben jetzt schon sehr viele Punkte gehört, die später wahrscheinlich noch einmal vorkommen werden. Also so wie ich das höre, was euch stört, ist, dass Migrantinnen problematisiert werden oft in den Medien, dass sie auch oft immer als hilfsbedürftige Personen und eben nicht als eigenständige handelnde Personen dargestellt werden und auch, dass man vielleicht jetzt sogar, weil es vielleicht eine Art Konjunktur ist, die albanische Community für Klicks sozusagen instrumentalisieren möchte oder vielleicht auch Personen dann eben limitieren möchte auf den Namen. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch auf gute Beispiele, auf explizit gute Beispiele, die es heute schon gibt, zu sprechen kommen. Ich weiß, wir sind noch nicht in der idealen Welt angekommen. Und ich möchte zuerst gerade vielleicht dich fragen, Albina, dass du uns kurz erzählen könntest, was Baba News ist und was ihr macht, weil ich weiß, dass das eben oft als Pionierprojekt angeführt wird.
Sehr gerne. Baba News ist ein Online-Magazin, das aus dem Inneren einer multiethnischen Community in der Schweiz berichtet. Also das heißt, wir kritisieren eigentlich dieses Bild, das vermittelt wird von Leuten mit Migrationsgeschichte, die häufig problematisiert werden, mit Kriminalität in Verbindung gebracht werden. Wir kennen es eigentlich alle selber, Flüchtlinge, Muslime, Muslimas, Burka, also das sind ja alles Stichworte, die sehr negativ behaftet sind. Und wir möchten, bei Baba News möchten wir eigentlich, menschlicheren Journalismus betreiben diesbezüglich, indem wir wirklich Geschichten erzählen, die Leute beschäftigen. Also es sind Stories, die sehr empowernd sind, die multiethnische Community in der Schweiz irgendwie so wie vereinen. Es gibt aber auch kritische Stories, wo wir auch selbstkritisch irgendwie Dinge hinterfragen. Es gibt Stories, wo wir auf die Mehrheitsgesellschaft zeigen, aber auch auf uns selber. Genau, und das Coole an Baba News ist eigentlich, dass wir aus dem Inneren dieser Community oder Communities berichten, aber dass unser Zielpublikum eigentlich zu 50% rund aus Leuten besteht, die keinen Migrations-Background haben und zu 50% aus Leuten mit Migrationsgeschichte. Und das finde ich wichtig, dass auch innerhalb dieser Mehrheitsgesellschaft, ich muss jetzt immer diesen da machen, dass es ganz viele Leute gibt, die sich für diese Geschichten interessieren, und das sollte eigentlich auch andere oder größere Medien darauf aufmerksam machen, dass durchaus ein Interesse für diese Themen besteht.
Habt ihr Beispiele, Formate, Beiträge, Artikel, Sendungen, die ihr vielleicht kürzlich gehört habt oder selbst gemacht habt, als ebenso die guten Beispiele?
Also ich bin ein großer Fan von Baba News, weil es mir immer wieder wirklich auch so die andere Perspektive aufzeigt, weil ihr Geschichten, die in den Medien aktuell sind, aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Und ich finde das extrem bereichernd. Also ich bin ein großer Fan von euch. Was ich auch sehr mag, es gibt den Five Souls Talk, das ist ein deutsches YouTube-Format, wo mehrheitlich Frauen über gesellschaftliche Themen sprechen, die alle offensichtlich irgendwo ihre Wurzeln irgendwo anders haben. Und ich finde, ihre Themen sind spannend. Und was das dann so bei mir auslöst, ist, solche Frauen zu sehen, tut mir persönlich gut. Also, aber das ist eine rein persönliche Geschichte vielleicht auch. Aber ich fühle mich da irgendwie auf eine andere Art und Weise abgeholt. Also den kann ich zum Beispiel persönlich empfehlen.
Ich habe auch mal ein bisschen recherchiert. Also es gibt diese Formate in der Schweiz auch, halt nicht, also die haben nicht so ein Publikum wie in Deutschland, natürlich, aber es gibt neben Baba News, es gibt auch Diaspora TV, es gibt Albinfo, Zwischentext, Lucify, Radio Rabe gibt es zum Beispiel, das zählt eigentlich auch zu diesem Community-Driven Medien. Es gibt eigentlich viele Formate, es ist nur so, dass die meisten halt wirklich so Nischenformate sind und auch meistens in dieser Nische bleiben. Einige berichten auch in der Sprache der Community, und ja, meine Feststellung so von außen ist, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, eben, dass halt vor allem das Problem ist, wenn man es denn als solches bezeichnen kann, dass solche Formate noch nicht im Mainstream angekommen sind. Baba News ist mir auch über die sozialen Medien halt sehr präsent, mehr als vielleicht eben klassische Radiosendungen zum Beispiel. Was mich auch nochmal interessieren würde, um darauf zurückzukommen, wie sieht es denn finanziell aus? Also du hast gesagt, das Interesse ist da, du hast gesagt, Anna Wangen sollte das auch ökonomisieren. Funktioniert das denn? Also kann Baba News von diesen Geschichten leben?
Also wir haben wirklich seit dieses Jahr, und das kam Eigentlich schneller, als ich erwartet hätte, können wir uns tatsächlich Lohn auszahlen. Also wir haben ein Crowdfunding gemacht, das erfolgreich war, und dann haben verschiedene Stiftungen auch nachgezogen. Also wir können uns so, im Moment können wir uns finanzieren. Klar haben wir nicht Löhne, wie wir sie auf einer Redaktion hätten, das ist nicht möglich. Aber wir können uns finanzieren, man weiß halt einfach nicht so, ja, man weiß, okay, es reicht für 6 Monate, dann müssen wir weiterschauen. Also es ist schon ein Druck da. Aber es ist jetzt mir persönlich sehr wichtig, ja, weil wir ein bisschen aus diesen Strukturen ausbrechen. Also ja, also einerseits von der Thematik her, es ist wirklich etwas, was ich vermisse in der Schweizer Medienlandschaft. Es erfüllt mich also persönlich auch, und deshalb verzichte ich gern auf diesen zusätzlichen Lohn. Und es ist auch mit sehr viel Freiheit verbunden. Also ja, dass man sich selber auch ausleben kann, ohne dass halt irgendwie eine Chefredaktion irgendwie reinreden möchte, wie man die Themen aufziehen will, was wichtig ist, wie man Klickzahlen generiert und so weiter.
Wie ist es beispielsweise bei dir, Rina, bei SRF, also wenn du so ein Thema vorschlägst, oder du hast ja auch über dich sozusagen und deine Familie eine Sendung gemacht, rennt man da offene Türen ein oder muss man da speziell dafür kämpfen?
Also bei der Sendung, die du ansprichst, da ging es darum, um meine Hautfarbe und wie das für mich als Kind damals war, dass ich als Kind sehr gerne weiß gewesen wäre. Und als ich mit diesem Themenvorschlag kam, da waren alle Feuer und Flamme. Also die wollten alle diese Geschichte hören. Ich wurde sehr bestärkt, auch diese Geschichte zu machen. Und was ich dann aber gemerkt habe, weil ich ja die Einzige bin und weil das eine sehr persönliche Geschichte ist, es gab dann so einen Punkt, an dem ich mich gefragt habe, warum mache ich das eigentlich? Es kam dann so eine Angst, was ist, wenn andere Menschen finden, ja, tu doch nicht so. Oder was ist, wenn Leute, die mich kennen, finden, das war doch gar nicht so. So diese Angst, irgendwie nicht ernst genommen zu werden. Und ich habe dann das thematisiert und das wurde ernst genommen. Sehr ernst genommen, aber ich fühlte mich sehr allein mit dieser Frage, weil ich wusste nicht, wie ich das für mich beantworten soll. Und ich wusste nicht, warum ich mich so fühle, und ich habe mich auch gefragt, hey, kann ich diese Geschichte so publizieren, wenn ich mich so fühle, wie ich mich fühle, weil da fehlt mir die Sicherheit. Und ich habe dann für diese Geschichte mit verschiedenen Menschen gesprochen, unter anderem mit einem Berner Rassismusforscher, der auch indische Wurzeln hat. Und so die erste Frage im Interview war, warum fühle ich mich so scheiße damit? Und der hat das wahnsinnig gut verstanden. Und er hat mir dann erklärt, hey, eigentlich geht es hier um ein Outing, oder? Und erst dann habe ich verstanden, was da eigentlich genau passiert. Weil ich hatte wirklich Angst, dass... Und das waren dann am Schluss auch so absurde Ängste. Ich hatte Angst, dass meine Freundinnen und Freunde, die mich wirklich auch so seit der Kindheit begleiten, dass die finden, das stimmt doch gar nicht, das war gar nicht so. Aber ich habe es so empfunden. Ja, mit dem musste ich irgendwie ziemlich alleine dealen, weil ich niemanden hatte, der auf einer professionellen Ebene das verstanden hat. Da war ich allein.
Das ist sehr spannend, dass du das jetzt gerade ansprichst. Ich habe das für später noch vorgesehen, aber ich denke, das Vertrauen, also du hast das auch erwähnt, das Vertrauen, wenn man solche Geschichten pitcht zum Beispiel, oder wo befindet man sich, in was für einem Umfeld, auf was für einer Redaktion. Du hast zum Beispiel erwähnt, das wäre jetzt ein bisschen etwas anderes noch, dass Leute... also Muslime, dass die Angst haben, Interviews zu geben, weil sie Angst haben, was passiert nachher mit dem, was ich jemandem erzähle. Könntest du uns mehr dazu erzählen?
Ich wollte für 20 Minuten einen Ramadan-Vlog machen, wo ich Leute eigentlich, ja, der Plan war, sie zu begleiten während des Fastenmonats und zu erklären, wie das so abläuft in der muslimischen Community. Und ja, und da bin ich auf verschiedene Leute zugegangen und alle meinen, oh nein, bei 20 Minuten mache ich nicht mit. Und ich habe es einerseits verstanden und andererseits war ich irgendwie selbst total frustriert, weil ich dachte, hey, ich habe doch auch einen muslimischen Background und warum vertraut ihr mir nicht? Und wenn doch jemand eine Geschichte machen möchte, dann sag doch zu und so weiter. Und Ja, also es war wirklich extrem schwierig und da habe ich wirklich gemerkt, dieses Vertrauen, das fehlt komplett. Und heute verstehe ich es irgendwie viel besser, weil ich kann mir jetzt vorstellen, auch wenn man jemand einen positiven Beitrag macht, das ist ja wirklich diese Struktur, die sehr schädlich ist. Da kann ein positiver Beitrag stehen, aber dann irgendwie steht rechts mehr zum Thema Islam, Terror, da. Und dann möchtest du natürlich nicht deinen Kopf oder dein Bild in dieser Zeitung haben. Und ich glaube, das ist dann wirklich ein Problem, wenn es dann Communities in der Gesellschaft gibt oder irgendwie Teile der Gesellschaft, die in die Medienwelt so gar kein Vertrauen haben, dann kommt man nicht an die an, man weiß nicht, was da läuft, was die Geschichten sind, also jetzt gar nicht so in deinem tendenziösen Ton, aber man weiß gar nicht, was passiert da, was haben die Leute zu erzählen, sie sind Teil der Gesellschaft, aber werden in der Medienwelt nicht abgebildet und das finde ich irgendwie extrem verstörend.
Ja, vielleicht Sherwin, bei euch ist es wahrscheinlich etwas anderes, weil ihr eher auch, du hast das auch am Telefon so gesagt, so ein bisschen mit härteren Bandagen zum Teil kämpft oder auf Konflikt aus seid. Wie löst ihr das, wenn jetzt dir jemand eine super Geschichte pitcht, die aber total, ich weiß nicht, Diversity Embracing mäßig ist? Nehmt ihr das? Ist das für dich die gute Geschichte oder ist das wirklich einfach zu wenig Clash?
Nein, wenn es eine gute Geschichte ist, dann ist es eine gute Geschichte. Und die gute Geschichte kann auch sein, dass eine junge Frau, die vor 3 Jahren aus Afghanistan gekommen ist, irgendwie ihre ganz persönliche, wie auch immer geartete Geschichte in der Schweiz hat. Wenn sie etwas Interessantes hat, etwas Überraschendes, dann ist das für uns natürlich eine Geschichte. Aber ich gebe dir völlig recht, dass wir diese Erfahrung schon auch machen, dass der Blick logischerweise ein ziemlich klares Profil und eine Reputation hat, dass häufig insbesondere, das hat seit ein paar Jahren abgenommen, aber dass natürlich lange Muslime sehr problematisiert wurden, das ist so. Wie soll ich jetzt sagen, ja, die Geschichte von Abu Ramadan in Biel war keine gute, also, aber die Geschichte war so. Und natürlich problematisiert man das. Aber ich würde sagen, andere Geschichten haben bei uns durchaus aus Platz. Und wir merken das, weil sowohl das Publikum als auch die Gesellschaft, sozusagen die schweizerische Gesellschaft, viel mehr ein Melting Pot wird. Beispielsweise, das ist vielleicht ein komisches Beispiel, aber diese ganze Autoposer-Szene, die ja im Blick nicht besonders negativ dargestellt wird, die ist natürlich sehr migrantisch auch. Wir haben letzte Woche eine große Geschichte gehabt über den ersten Autoposerinnen-Club der Schweiz. Lauter Frauen mit Migrationsgeschichte, die sich die Autos tunen oder teure Autos kaufen. Die Geschichte kam wahnsinnig gut an bei den Leuten. Wir haben das gesehen in den Zahlen, aber auch in den Kommentaren. Und das sind, ich glaube, so, das sind so, natürlich, bei uns muss eine Geschichte den gewissen Boulevard-Touch haben, damit sie kommt. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch so eine Geschichte, wie du sie erzählt hast, bei uns sehr gut vorstellen. Die Frage ist schon immer ein bisschen, ich glaube, da habe ich großes Verständnis für die Protagonistinnen dieser Geschichten. Was macht der User damit? Wie geht man mit Leserkommentaren um? Das ist super schwierig. Wir filtern ziemlich viel, wir setzen ziemlich viele Ressourcen in die Kommentarfunktion ein, sozusagen bei uns. Das ist so. Und das ist tatsächlich ein Problem. Ich glaube, so ein Alltagsrassismus, den gibt's. Und wahrscheinlich helfen so Geschichten dann eher schon über die Jahre abzubauen. Aber ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen. Das wird nicht besonders schnell gehen, leider.
Wie geht ihr um mit solchen Kommentaren? Habt ihr diese Erfahrung gemacht?
Also ich muss sagen, so im Vergleich zu vorher, wo ich vorher gearbeitet habe, haben wir so eine Bilderbuch-Community. Also wir haben wirklich ganz wenige Hasskommentare. Und wenn wir wirklich Kommentare haben, sind wir einfach knallhart. Weil ich finde irgendwie, die Redaktionen sind dadurch sehr lasch, so im Sinne der Medienfreiheit und so weiter. Aber es ist immer noch in den sozialen Medien, es ist unser Channel, wir können entscheiden, was wir veröffentlichen möchten oder nicht. Und vor allem in Anbetracht dessen, dass die Leute eigentlich zu uns kommen und sehr viel Vertrauen entgegenbringen mit ihren Stories, möchten wir eigentlich nicht, dass diese Protagonistinnen oder Interviewpartnerinnen dann irgendwie angegriffen werden persönlich. Und deshalb werden solche Sachen gelöscht. Aber natürlich jetzt so im Sinne der Meinungsfreiheit, also wenn jetzt jemand eine andere Meinung hat, nicht beleidigend ist oder so, dann lassen wir das natürlich stehen.
Jetzt habe ich halt das Vorurteil bei der WOTS, dass man da weder Angst haben muss vor schlechten Kommentaren, noch um irgendwelche Themen vorzuschlagen. Wie ist es denn wirklich?
Die WOTS ist eine Blumenwiese. Nein, nein, also wir haben drum jetzt kein Problem mit Kommentaren, weil wir ein Printprodukt sind und deswegen die Frage der Online-Kommentare tatsächlich jetzt im Moment noch nicht so eine Rolle spielt. Also es wird bald eine neue Website geben, wo dann auch die Kommentarfunktion, also aber es stellen sich tatsächlich andere Fragen. Wir bekommen tatsächlich eher Mails und Zuschriften, wobei eben ja eher in anderen Bereichen im Moment, das ist sehr stark die Corona-Berichterstattung, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich alle Redaktionen beschäftigen auf die ein oder andere Art. Ja, also, und ich muss tatsächlich zugeben, dass ich keine Angst haben muss, ein Thema vorzuschlagen. Das war beim Tagesanzeiger anders, wobei es da hatte ich den Eindruck, also da war die Argumentation eigentlich schon auch vor allem klickbasiert sozusagen. Also das Thema interessiert nicht genug Leute, was ja logischerweise dann auch damit zu tun hat, okay, wie misst man Relevanz, was interessiert wen und so. Und ich glaube, das hat sich jetzt beim Tagesanzeiger auch verändert, nicht unbedingt in die gute Richtung, aber das weißt du wahrscheinlich besser. Aber ja, also bei der WOTS mache ich diese Erfahrung tatsächlich nicht.
Vielen Dank, sagst du, dass ich beim Tagesanzeiger arbeite, weil ich habe komplett vergessen, mich vorzustellen. Ich habe es mir gelb angestrichen. Also ja, ich arbeite beim Tagesanzeiger und ich bin Alexandra Hildmann und ich schreibe für das Kulturressort und ab und zu auch über Themen, wo es um Leute geht, die Migrationsgeschichten mitbringen oder erzählen. Ja, merci an dieser Stelle. Ich möchte noch einen weiteren Themenblock anschneiden oder aufgreifen. Ich habe bei den Vorgesprächen festgestellt, dass sich da so ein Spannungsfeld auftut, und zwar zwischen, als wer fühle ich mich, was, also wer bin ich oder wer seid ihr, besser gesagt, wie werde ich gesehen von anderen oder gelesen von anderen, über was möchte ich schreiben und was erwarten andere von mir. Und ihr habt nicht überall die gleiche Haltung dazu, aber es beschäftigt alles, es beschäftigt trotzdem alle. Und vielleicht zuerst mal ganz allgemein gefragt, wer soll, darf oder will denn über was schreiben? Wer ist wann glaubwürdig, zum Beispiel, wenn er über Themen mit Migrationsgeschichte oder Perspektive schreibt?
Also ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt nur eine Person mit Migrationsgeschichte über Migrationsthemen schreiben sollte, also das auf gar keinen Fall. Ich glaube einfach, dass Perspektiven, unterschiedliche Perspektiven sehr hilfreich sind. So das, was ich am Anfang auch gesagt habe, und zwar auch nicht nur migrantische Perspektiven, sondern auch verschiedene soziale Hintergründe. Und also es ist ja wie mittlerweile ja auch Konsens, dass es irgendwie gut ist, wenn eine Redaktion genug Frauen hat und so. Und ich glaube, ich würde mir wie so diesen Konsens natürlich auch für andere Gruppen wünschen. So, also aber ich glaube, ja, wer ist wann glaubwürdig? Das ist jetzt noch schwierig, das jetzt so pauschal zu beantworten. So, ich glaube auch, es geht natürlich auch, was schon mehrfach angesprochen wurde, auch um Zugang zu Communities. Der ist nicht immer einfach, aber natürlich habe ich jetzt vielleicht trotzdem, also schon allein durch Sprachkenntnisse, auch einen besseren Zugang zur russischen Community, logischerweise. Womit man dann wieder bei der Frage ist, möchte ich die ganze Zeit darüber schreiben, aber vielleicht kommen wir dann nachher noch dazu.
Sehr gut.
Da bin ich nicht sehr eindeutig. Ja, also ich glaube, glaubwürdig ist man, ja, ich kann es, glaube ich, nicht so pauschal sagen.
Wie siehst du das, Shermin?
Technik. Ich finde das für mich sehr schwierig zu beantworten. Also vielleicht hat das auch damit zu... Ich weiß nicht, ob das... Ich schreibe über Bundespolitik. Und das heißt, meine Glaubwürdigkeit hat sich hoffentlich damit zu tun, dass ich irgendwie mich darin auskenne, was ich schreibe und irgendwie nicht damit, wer ich bin, woher ich komme. Aber ich kann mich jetzt da auch outen, ich bin tatsächlich wirklich Ausländerin. Ich bin im Moment im Einbürgerungsprozess, aber das dauert ja sehr lange. Und natürlich finden das Leute ganz komisch auch. Also wir machen auf der Redaktion häufig Witze darüber, wenn die Leute wüssten, dass die Politikchefin vom Blick eine Ausländerin ist. Und natürlich bei jedem Kommentar, den ich schreibe, also ich bekomme, ich würde nicht sagen täglich, aber ziemlich viel rassistische Fanpost sozusagen. Das ist so. Natürlich wird viel gesagt, gehen Sie doch zurück in die Türkei, wo Sie herkommen. Da wissen Sie ja, wie das mit der Pressefreiheit ist. Wenn Ihnen das besser passt, dann ist das ja... ich lasse mich davon ehrlich gesagt nicht besonders beeindrucken. Dass, ich kann den Leuten auch nicht vorwerfen, dass sie nichts über mich wissen. Und finde aber eben, also ich glaube meine, und ich leite davon auch nichts ab. Ich persönlich habe zum Beispiel weder zur deutschen noch zur kurdischen Community in der Schweiz besonders tiefe Beziehungen. Aber ich bin einfach so eine Alleinmigrantin, die irgendwie völlig in so einem Schweizer Umfeld ist. Ich habe hier keine andere Community. Mhm. Und das macht wahrscheinlich ziemlich viel aus, sodass ich auch Definitionsfragen oder so macht, sind da wahrscheinlich einfach für mich anders.
Ich finde es auch das eine schwierige Frage. Ich denke, wenn du kompetent bist und Interesse hast und Feuer, dann mach. Und die andere Frage ist dann vielleicht aber auch, wenn es dann, also ich mache jetzt irgendein krasses Beispiel, wenn dann irgendwie 5 Männer was über Sexismus schreiben und 2 Männer nehmen den Artikel ab und finden es großartig, dann muss man sich fragen, hat man denn wirklich
die
richtige Perspektive auf das Ganze? Ja. Und solche Probleme gibt es ja auch. Es gab ja Sendungen, wo dann irgendwie im TV dann nach Black Lives Matter und dann heißt, ja, jetzt sprechen wir Schwarze. Und
die Arena-Sendung ist
ja, hier. Ja, und da war dann einfach fast niemand. Ich glaube, da muss man sich einfach überlegen, wo ist mein Platz? Und wem mache ich Platz? Aber ich glaube so, ich würde jetzt auf keinen Fall irgendwie in einen Maulkorb verpassen und sagen, du hast keinen Migrationshintergrund, also schreibst du nicht darüber. Das fände ich total falsch.
Darf ich noch etwas ergänzen, weil ich das sehr interessant finde, was du vorhin gesagt hast, Jermin. Also weil es mir auch ein bisschen ähnlich geht, ich habe null Bezug zur russischen Community in der Schweiz, ich bin auch eine sogenannte Alleinmigrantin und ja auch doppelt quasi, weil in Russland geboren und in Deutschland aufgewachsen, schreibe auch vor allem über Bundespolitik und es hat natürlich auch sehr viel mit dem eigenen, mit dem Selbstvertrauen zu tun und solchen Fragen, aber ich habe schon oft das Gefühl, dass ich mich mehr beweisen muss, dass ich meine, ich bin seit 12 Jahren in der Schweiz, ich habe auch hier studiert, Politik, ich würde behaupten, dass ich mich durchaus auskenne in den Themen, über die ich schreibe, aber ich habe trotzdem sehr stark das Gefühl, dass andere Leute denken, eben die als Ausländerin, das ist vielleicht auch eine Projektion so, oder wahrscheinlich ist es auch eine Projektion, aber schon eben das Gefühl so, kann die denn überhaupt, versteht die denn etwas von der Schweiz, die ist ja nicht mal eingebürgert. Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube im Bundeshaus selber, wobei das dann auch, also so als junge Frau im Bundeshaus ist dann natürlich auch nochmal irgendwie so eine andere Sache vielleicht. Ich glaube auf der Redaktion manchmal subtil, so nicht offen ausgesprochen, aber gerade so am Anfang hatte ich teilweise schon das Gefühl, dass ich den Leuten nicht so in den Sinn komme, wenn man sich überlegt, wer könnte etwas schreiben. So, das ist dann auch irgendwie oft, hieß, okay, Russland, ja, das ist ja, kannst du ja was drüber schreiben, so. Und ich bin da eben so ein bisschen immer zwiegespalten, weil ich einerseits, also ich meine, ja, ich kenne mich sicher besser aus als alle anderen auf der Redaktion und darum finde ich es auch wichtig, eigentlich auch ab und zu darüber zu schreiben, aber gleichzeitig interessiert mich die Bundespolitik einfach mehr und ich möchte eben auch nicht immer die sein, die dann Russland erklärt und also ich bin immer so ein bisschen, ich versuche ab und zu drüber zu schreiben, aber auch nicht zu viel, aber manchmal spüre ich schon, es hat glaube ich abgenommen mit der Zeit, aber so gerade am Anfang war es schon so ein bisschen so und eben, wie gesagt, ich weiß nicht, ich habe es nie artikuliert, ich weiß nicht, ob es eingebildet ist, so, aber das ist schon manchmal so, die will jetzt irgendwie eine SVP-Repo machen, kann sie das denn überhaupt, warum fragen wir nicht die Schweizerin? So, hatte ich manchmal schon den Eindruck. Aber vielleicht passiert das alles nur in meinem Kopf.
Ja, ich finde die Fragestellung sehr interessant und ich möchte mich anreihen. Also ich habe zum Beispiel damals meine Stelle bei 20 Minuten bekommen mit dem Fokus eigentlich auf meinen Background. Albina, okay, Albanerin, super Community, Clickbitch. Die ganzen irgendwie Fußball, ich weiß nicht, irgendein Fußballkommentar, da können wir sie hinschicken. Und die Sache ist, ich rede zu Hause, also, oder mit meinen Eltern spreche ich Bosnisch, weil meine Eltern schon einen Migrationshintergrund haben. Und ich habe da beim Bewerbungsgespräch natürlich nichts gesagt, weil ich die Stelle wollte. Aber die Sache ist, das war eigentlich genau dieses Mindset, dass man gedacht hat, aha, okay, die hat jetzt den Namen, wir haben sonst niemanden, nehmen wir die. Und ich glaube, das zeigt auch, ja, wie komplex eigentlich diese migrantische Community in der Schweiz ist, wie vielfältig das sie ist und wie wenig, dass die Leute das eigentlich wissen oder wahrnehmen. Also, dass sie irgendwie gar nicht auf die Idee kommen, aha, die könnte ja auch nochmal irgendwie einen anderen Background haben oder irgendwie einen Mischmasch oder so. Und ich glaube, das wäre eigentlich auch ein bisschen das Ziel, dass man diese Community auch kennenlernt und merkt, wie divers sie ist und dass die Namen nicht immer irgendwie in die Richtung gehen, wo man sie vermutet.
Das ist gerade sehr spannend, was du erzählst. Also da wird man wirklich falsch schubladisiert als Eigeninteresse und wird dann gerade noch bestraft eigentlich dafür hinterher. Aber das ist spannend, was ihr sagt, dass eigentlich diese vielen Hintergründe Türen öffnen können, Perspektiven öffnen können und gleichzeitig auch so die Gefahr der Limitation eigentlich bieten. Vielleicht eben auch, weil man selbst dann das Gefühl hat, man muss nur über das schreiben, weil besser ich als jemand anderes, dann vielleicht, dann eben doch, bevor man sich aufregt. Und es gibt offenbar auch den Fallstrick, also dass man tatsächlich Expertin ist oder eben mehr weiß, wie du sagst, aber man möchte nicht immer darüber schreiben. Und ich habe von dir gehört, was die Erfahrung gemacht, eben man meint, du seist Expertin und legt dir dann einen Beitrag über Ex-Jugoslawien vor und hat das Gefühl, du kannst den jetzt schnell gegenlesen.
Genau, also da kam tatsächlich einmal ein Redaktor vom Wissensressort zu mir und meinte so, hey, es geht um Ex-Jugoslawien, kannst du da mal drüber lesen und schauen, dass da keine Fehler drin sind? Und dachte ich, hey, geht's noch? Ich recherchiere doch auch nicht irgendwie über Schweizer Geschichte und lege dir eine Seite hin und sage, hey, kannst du das mal durchlesen, Alexandra, und sagen, ob ich da keine Fehler gemacht habe? Also ich finde das irgendwie schon krass, dass den Leuten solche Logiken irgendwie nicht auffallen.
Ja. Ich möchte auch noch ganz kurz über die Rollenerwartungen reden, wie du sie beschrieben hast in deinem Artikel. Du sprichst dort ja vor allem auch über Protagonistinnen, von denen man dann erwartet, dass sie so die guten Migranten sind, so die, die sich bedanken und dann wahnsinnig erfolgreich sind noch, aber nicht so viel fordern. Gibt es das auch irgendwie bei dir, dass man mir erwartet, okay, wenn du ein Thema aufgreifst, dann bitte aber so. Wir hätten gern das, weil du bist ja so.
Ja, also ich würde sagen, auf der Worts ist das nicht so, aber es ist auch, glaube ich, ziemlich ein Spezialfall, oder? Es gibt ja auch keinen Chef, es ist irgendwie, also drum gibt es dann auch niemand, der irgendwie eine Erwartung in dem Sinne haben kann, aber ich habe schon das Gefühl, also ich glaube, das, was jetzt auch mehrfach gefallen ist, ich glaube, das Grundproblem ist so ein bisschen, dass man immer in irgendeine Art von Schublade gesteckt wird, was der sogenannten Mehrheitsgesellschaft dann vielleicht auch einfach nicht so leicht passiert. Oder es ist eben entweder bin ich dann irgendwie die Russin oder ich bin die Alibi-Migrantin auf der Redaktion oder ich bin irgendwie die, aber es ist immer so ein Bemühen vielleicht auch aus, ich weiß nicht, Mangel an Know-how oder irgendwie was auch immer so, eben über die verschiedenen Communities, immer so eine Schublade oder so, wie identifizierst du dich, was bist du? Und irgendwie immer muss man sich dann so festlegen. Und vielleicht habe ich gar keine Lust, mich irgendwie festzulegen, weil ich meine, primär bin ich ja Journalistin, also das ist ja wie mein Job. Und ja, ich weiß nicht, ob das generelle Erwartungen sind. Ich meine, mit Darstellung von Migration in Medien ist oft klischeehaft oder oft auch von Stereotypen geprägt, ob das jetzt quasi dann eben der mega gut integrierte Nazi-Spieler ist, der dann, also ich meine, die Diskussion kennen wir dann alle, oder sie sind so lange gut integriert, bis sie verloren haben, dann sind sie natürlich nicht mehr gut integriert, und oder wenn sie dann den Doppeladler zeigen oder was auch immer. Und ja, also ich empfinde das schon oft so, dass es sehr vielfach von irgendwie Klischees geprägt ist. Oder eben, es ist irgendwie dann kriminelle Ausländer oder Kriminalität oder so. Das ist, also es ist ja auch ein politisches Framing, was ja auch von der größten Partei seit Jahren betrieben wird. Und das ist ja nicht, und Medien und Politik bedingen sich da aus meiner Sicht dann schon auch gegenseitig.
Rina, du hast es im Vorgespräch auch sehr schön geschildert, eben, dass wir nicht noch mehr Kästchen brauchen, wo man die Leute irgendwie reintun kann. Kannst du noch mehr über das sagen? Weil du hast gleichzeitig auch gesagt, du trägst deine Wurzeln ja trotzdem mit dir.
Ja, ich hab mir überlegt, wo du diese Zahlen genannt hast, wie divers sind Redaktionen, was ist die Muttersprache. Ich glaube, streng genommen wäre meine Muttersprache Malayalam. Mhm. Aber ich finde den Ausdruck Mischmasch super, den du vorher gebraucht hast. Ich bin auch so ein mega Mischmasch. Ich finde, meine Muttersprache ist Deutsch. Ich kann auf keine Sprache mich so gut ausdrücken wie auf Deutsch. Also wenn ich in Indien bei meiner indischen Verwandtschaft bin, dann ist meine Sprache so limitiert. Und sobald es dann irgendwie politisch wird, dann brauche ich englische Ausdrücke, weil mir die Worte ausgehen. Also was bin ich dann? Und ich finde es da schon interessant. Also wer hat dann wo was angekreuzt, oder? Als was fühlt man sich? Weil ich merke, ich habe irgendwann auch gemerkt, so all diese Fragen, die wir so in den letzten, keine Ahnung, Monaten, Jahren so führen, eben darf man fragen, wo man herkommt und so weiter. Und ich verstehe schon, was die Problematik ist an dieser Frage, weil ich bin Teil von hier. Und wenn ich dann beim 10. Nachfragen erkläre, dass mein Heimatort Völlinsdorf ist und dass das nicht genügt, dann finde ich es schwierig. Und andererseits ist mir meine Herkunft extrem wichtig. Mhm. Und ist Teil von mir und ich identifiziere mich auch damit. Und wenn man das dann komplett einfach wegsprechen würde oder nicht ansprechen würde, und ich meine damit nicht, man trifft sich an der Bushaltestelle an und Smalltalk und dann irgendeine doofe Frage, hinter der kein wirkliches Interesse steckt, ich meine nicht das, aber Interesse für meine Person heißt dann für mich schon auch, ja, mich macht halt dieser indische Teil auch aus und der ist mir wichtig, hat mich geprägt, also bin auch ich. Und mich darf man darauf ansprechen, wenn es wirklich ernsthaft das Interesse ist, dann spreche ich gern darüber. Und wenn es nicht so eben Smalltalk und ich weiß nicht, was sonst sagen und ja, die sieht ja indisch aus, kannst du Samosas machen? Nein. Ja wirklich, ich werde oft nach Rezepten gefragt. Warum? Ja wirklich, und die meinen dann, ich kann das. Und ich hätte gern von meiner Mutter kochen gelernt, aber beim Kochen streiten wir uns immer. Das geht nicht. Oder? Und ja, aber die Leute denken dann, ich kann das. Und ich frage mich dann, wenn die Leute denken, ich kann das, dann frage ich mich auch, was denken sie, was ich nicht kann. Oder? Mhm.
Ja. Sherwin, du hast gesagt, du definierst es sehr stark, wirklich primär als Journalistin und dass dir eigentlich eben diese sogenannten migrantischen Lebenswelten sehr fern sind. Kannst du Rina trotzdem verstehen?
Ich kann das total verstehen. Und ich fand das sehr interessant, dass du die Frage, woher kommst du? Oder ich habe ganz viele in meinem Bekanntenkreis, die natürlich dann auch so zu mir gekommen sind und gefragt haben, du, jetzt nur so für, wenn ich jetzt mit, also ist es wirklich so super schlimm? Und ich habe gesagt, ich bin nicht sicher, es kommt halt schon noch immer sozusagen auf den Hintergrund der Frage an, aber wenn sich jemand für mich interessiert und irgendwie sagt, guck mal, du hast ja, du heißt jetzt eben nicht Karin Segedaller, sondern anders und dann, woher kommt der Name, was hast du für eine Geschichte, das finde ich irgendwie unproblematisch, aber im professionellen Umfeld habe ich das Gefühl, also da bin, also ich identifiziere mich sowieso sehr stark als Journalistin und im professionellen Umfeld, ehrlich gesagt, ausschließlich als das. Und möchte auch, ehrlich gesagt, nichts anderes also sein für die Leute.
Ja, ich weiß nicht, also jetzt, für mich klingt das so entweder Journalistin oder Migrant oder dieses Migrantische. Also irgendwie schon, wie die Frage gestellt wurde, aber auch wie sie beantwortet wurde. Also man kann ja beides sein. Man kann ja Journalistin sein.
Voll, also ich bin auch Frau, genau. Und 1,50 und so, genau. Aber nichts davon ist...
Genau, also ich meine, man kann ja, so wie Anna eigentlich gesagt hat, also ich glaube schon, dass wir sehr stark auch in unserer Arbeit, ich glaube sehr stark auch von unseren eigenen Lebensrealitäten, Erfahrungen, ja, auch geprägt werden oder Dinge sehen, die andere vielleicht nicht sehen würden. Ja, und noch zur Frage, woher kommst du? Also ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich glaube, es geht wirklich so, nicht bei denen, die das vielleicht nett meinen oder so, aber es ist wirklich dieses Systematische, immer die Leute fragen, woher kommst du? Und vielleicht muss man sich auch ein bisschen vor Augen führen, wenn man, ich habe jetzt eine kleine Tochter, die ist irgendwie Viertel Albanerin, Viertel Bosnierin und halb Afghanin und in der Schweiz aufgewachsen und noch nie im Ausland gewesen. Und wenn die jetzt mit ihrem Namen, der auch kein typischer schweizerischer Name ist, wenn die jetzt in die Schule geht oder so und dann fragt sie jeder, woher kommst du, woher kommst du? Woher kommst du? Dann nimmt das eine total komische Dynamik an und ich kann mir vorstellen, dass sich das Kind hier nicht zu Hause fühlen wird. Und ich beobachte das ganz stark bei ganz vielen Leuten aus ganz vielen migrantischen Communities, dass sie sich von der Schweizer Gesellschaft nicht akzeptiert fühlen, obwohl sie Deutsch als ihre Muttersprache sehen, obwohl sie hier aufgewachsen sind, einfach weil sie immer dieses Gefühl bekommen. Und das ist jetzt nicht nur wegen der Frage, woher kommst du, das ist wegen ganz vielen verschiedenen Dingen, aber diese Frage trägt, glaube ich, auch einen Teil dazu bei. Dass man einfach immer denkt, aha, du bist ja nicht von hier, du bist von irgendwo anders. Und dann kommt eben dieses, du kannst das, aber das kannst du wahrscheinlich nicht und so weiter. Und ich glaube, das ist so die Mechanik dahinter und wieso das so problematisch ist.
Ich finde, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Und man wird dann ja auch zum Beispiel gefragt, also ich werde oft gefragt, warum sind denn deine Eltern in die Schweiz gekommen? Sind sie Wirtschaftsflüchtlinge, sind sie sonst Flüchtlinge? Und das sind Fragen, die gehen brutal tief. Und das Wichtige an dieser Diskussion, dass man diese Frage in Frage stellt, ist ja auch, dass man dann auch lernt, man darf Nein sagen. Oder es gibt eine Antwort und wenn sie dir nicht passt, dann sprich mit jemand anderem, nerv jemand anders, oder?
Ja, aber die Sache ist, man kann irgendwie, die Gesellschaft ist, glaube ich, noch nicht ready für ein Nein. Also zum Beispiel, ich kann mich an mein allererstes Vorstellungsgespräch für ein Praktikum bei einer Redaktion erinnern, wo ich einen super tollen, netten Chef hatte, der sich irgendwie, wir haben uns 1,5 Stunden unterhalten, es hat sich gar nicht wie ein Vorstellungsgespräch angefühlt. Und am Schluss fragte er, ja, wo hast du denn die Wurzle? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin so ein Balkan-Mischmasch, weil das dann auch wieder ganz tief gehen würde, warum, wie, was, woher kommen meine Eltern und so weiter. Und dann kam die Frage, und da, also erstmal da hätte ich nicht Nein sagen können, weil ich wollte ja den Job, also wenn ich gesagt hätte, hey, das geht dem Frau Nüther, das wäre ganz komisch gewesen. Und dann kam aber die Frage, aber du bist schon hier integriert, oder? Wo ich dachte, hey, wir haben jetzt fast 2 Stunden miteinander geredet, du hast meinen Lebenslauf gesehen, du hast gesehen, was ich gemacht habe, was für Ausbildung und so weiter, du hast mit mir gesprochen und du hast immer noch irgendwie diesen schmuddeligen Jugo wahrscheinlich im Hinterkopf, dass du mir diese Frage stellen musst. Also das finde ich irgendwie schon, schon ein bisschen schockierend, ganz ehrlich.
Ja, das kann ich gut verstehen. Und also ich frage mich jetzt gerade eben, wie nimmt man all diese Erfahrungen und diese Perspektiven auf in den Medien und bietet dem einen Raum, einen geschützten Raum und exotisiert aber niemanden und auch kein Thema? Ich finde das für mich so eine schwierige Frage, die mich auch in meinem Alltag beschäftigt, weil ich habe mit den einen auch am Telefon darüber geredet, eben über diese neue Schweiz. Wie schreibt man die herbei? Muss man das überhaupt? Wie macht man das? Wie finden all diese Perspektiven Platz, ohne dass man irgendwie denkt, oh, das ist jetzt ein spezieller oder spannender Fall, dass eben dieses Exotisieren nicht passiert? Habt ihr da Ideen dazu?
Ich glaube, es muss sehr viel Arbeit geschehen und ich glaube, das geht nicht von heute auf morgen. Also meiner Meinung nach müsste ein Medium eigentlich in seiner Gesamtheit, also es reicht nicht, wenn man irgendwie so einzelne Artikel hat, aber andere Artikel, die irgendwie so total in die Gegenrichtung gehen. Und damit meine ich nicht, dass man irgendwie keine Kritik irgendwie äußern darf oder so. Aber ich finde, dass vieles auf Augenhöhe passieren müsste. Ich habe ein Beispiel, also wir haben bei Baba News zum Beispiel unser Gastarbeiterinnenprogramm, wo wir Leute, die nicht aus dem Journalismus kommen oder noch keine Erfahrung gesammelt haben, denen geben wir die Möglichkeit, bei uns zu schreiben und dann machen wir die Texte mit denen zusammen, einfach damit wir nicht immer aus unserer eigenen Bubble heraus berichten und damit wir Leuten auch ein Sprungbrett bieten können, wenn sie zum Beispiel sich in anderen Medienhäusern bewerben möchten oder so. Und wir hatten zum Beispiel einen Artikel von einem jungen Albaner, der hat von seinen Erfahrungen berichtet, und dass er zu Hause als assimiliert gilt, dass sein Vater ihn Hans nennt. Und er hat sich, genau, und das war eigentlich so in unserem Rahmen, also bei Baba News, wir haben positive Artikel, wir haben kritische Artikel, das war jetzt so eher ein kritischer Artikel, wo so zu Selbstreflexion hätte führen sollen. Und da hat sich ein Berner Medium, eine Tageszeitung gemeldet und wollte den bei sich abgedruckt haben. Und ich fand das toll, weil wir wollen ja dieses Sprungbrett bieten. Und dann, als der Artikel aber da stand, war ich irgendwie gar nicht mehr happy, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es hat etwas Voyeuristisches, weil die Zeitung eigentlich nie irgendein migrantisches Thema aufgreift. Und plötzlich suchen sie so, ja, sein Vater ist nicht einverstanden, dass der so integriert ist. Irgendwie klang das dann so, und so waren dann auch die Kommentare darunter. Mhm. Ja, da so, dann soll der nach Hause, also irgendwie in sein Land zurückgehen und so weiter. Und das wurde nicht moderiert. Und da habe ich irgendwie bereut, dass ich dazu gesagt habe. Und das war auch ein Learning für mich, dass man wirklich diesen Rahmen betrachten muss. Und ich glaube, dieser Rahmen ist extrem wichtig, wie man mit diesen Themen generell umgeht. Ein anderes Beispiel, da hat auch eine Albanerin berichtet, im Rahmen von Corona konnte sie nicht in die Heimat zurück. Und dann hat sie einen total positiven Artikel gemacht, was sie alles vermisst. Irgendwie, keine Ahnung, die Partys, die Musik, die langen Sommernächte, was weiß ich, im Kosovo. Und da hat auch sich eine Frauenzeitschrift gemeldet und wollte den Artikel abgedruckt haben und ein bisschen überarbeitet und verlängert haben. Und da hat die Redaktorin, unsere Autorin, angerufen und hat gemeint, ja, aber das klingt alles so schön. Durftest du das überhaupt? Hattest du nicht irgendwie Brüder, die dir das verboten haben und so? Und die hat dann mich angerufen und meinte so, hey, geht's eigentlich noch? Die wollen irgendwie so eine ganz andere Message rüberbringen, wo ich auch fand, hey, das geht gar nicht. Und das dritte Beispiel, also es sind drei Beispiele, die tatsächlich, wo sich andere Medien gemeldet haben, und das ist irgendwie alles in die Hose gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das dritte Beispiel war, wir haben ein Video zum Ramadan gemacht, wo Leute berichtet haben, wie sie Ramadan erlebt haben, also Schweizer Muslime, Junge. Und da hat sich ein Medium bei uns gemeldet, das so Infovideos macht, und haben gefragt, hey, können wir euer Ramadan-Video benutzen und dann irgendwie noch Text hinzufügen für den Kontext, damit die Leute, die Ramadan nicht kennen, damit die verstehen, worum es da geht. Und dann habe ich zugesagt, dann schickt sie mir das Video zum Gegenschauen, und dann hat sie das so erklärt, also unsere Protagonisten, und dann so ein bisschen, was Ramadan ist, dann wieder unsere Protagonisten, und dann ganz am Schluss stand irgendwie so, ja, in der Schweiz ist Ramadan freiwillig, aber in Saudi-Arabien und in anderen Ländern werden Muslime dazu gezwungen zu fasten. Und dann dachte ich auch so, hey, geht's noch? In dem Artikel, also in dem Video geht's gar nicht darum, aber dass man irgendwie immer das Gefühl hat, hey, ich bin nur ein kritischer Journalist, wenn ich bei Ausländern oder Muslimen oder sonst irgendwie auch noch irgendwas finde, das kann ja nicht gut sein nur. Und ich glaube, irgendwie da läuft total vieles schief, irgendwie auch in diesem Selbstverständnis, ja, bei der eigenen Arbeit. Oh Gott, jetzt habe ich ganz viel Frust rausgelassen. Das triggert mich ein bisschen. Ja, aber das waren wirklich so drei Beispiele, wo wir echt negative Erfahrungen eher gemacht haben.
Ich glaube, das ist sehr wertvoll zu hören auch. Also man lernt ja auch daraus. Ich meine, ich nehme an, viele von uns sind in den Medien tätig und haben vielleicht auch mal eine Idee, etwas zu übernehmen. Also vielen Dank, dass du das mit uns teilst.
Gerne.
Schön, wenn es dir besser geht. Andere Meldungen noch?
Ich glaube, es hat einer aus dem Publikum.
Ja. Genau.
Sich nicht repräsentiert sieht in gewissen Institutionen und so weiter. Und da war ich auf die Idee, diesen Weg zum Beispiel zu gehen. Also das ist ein wichtiges Thema. Vielleicht fast noch mehr, als ob sich jetzt wirklich die Inhalte dann verändern und so weiter. Ist dieses Thema Vorbild.
Das ist ein super Input, vielen Dank. Bevor wir die Runde öffnen, wollte ich eh noch über Lösungen, mögliche Lösungen sprechen, aber die Vorbildfrage können wir auch jetzt reinbringen, weil du, Sherwin, es gab diesen berühmten Titel auf diesem Branchenmagazin, der sagte, Vorbild wider Willen. Warum?
Ja, die haben mich einfach sozusagen zum Diversity-Vorbild gemacht, obwohl ich mich gar nicht so sehe. Und das ist ein bisschen, das ist tatsächlich, also eben, ich habe das schon mehrfach erklärt, das ist für mich nicht so ein großes Ding. Drum war es für mich so ein bisschen komisch, dass sie das überhaupt so fanden. Und wenn es um Lösungen gibt, ich glaube, das ist keine schöne Antwort, aber vielleicht doch eine, die über einen gewissen Horizont ein bisschen Hoffnung macht. Ich glaube, ehrlich gesagt, das Thema wird sich über kurz oder lang erledigen, weil die Mehrheitsgesellschaft ist dann irgendwann eine super, super, super migrantisch. Ich habe das vorhin schon gesagt, ich glaube wirklich, in 10 oder spätestens 20 Jahren reden wir darüber nicht mehr.
Also weil sich's von alleine.
Löst. Ich glaube, es wird sich von alleine ändern. Mhm. Ich bin fest überzeugt.
Die anderen, wen seht ihr in der Verantwortung? Wer muss was tun? Die Zeit oder jemand also Bestimmtes?
Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn das in 10 Jahren kein Thema ist. Ich finde noch schnell zu der Vorbildfrage. Ich finde das einen extrem wichtigen Punkt, weil wenn du sagst, jetzt, du möchtest gar nicht dieses Vorbild sein, aber ich glaube dann schon, dass es irgendwie sehr, also sicher einige JournalistInnen, NachwuchsjournalistInnen mit Migrationsgeschichte hat, die dann denken, Cermin Fakis, Politikchefin beim Blick, das heißt, cool. So jemand wie ich kann das auch.
Voll cool, das auf jeden Fall. Jeder, der glaubt, er will das machen, macht's. Und wer das bei uns machen will, kommt zu mir und Praktikumsplatz ist sowieso nie ein Thema und die Guten übernehmen wir wirklich auch. Aber das ist, also wirklich, das auf jeden Fall, oder? Aber das würde ich auch, egal wer ich bin, würde ich sagen, kommt und macht und wenn ihr Journalisten und Journalistinnen werden wollt, dann werdet's, probiert's auf jede erdenkliche Art und Weise und ich glaube, das stimmt, die Diversität auf Redaktionen ist nicht hoch, aber sie wird von Jahr zu Jahr höher.
Kann ich da noch? Ja. Ich glaube schon, dass sich viele Redaktionen jetzt dass sie sich viel eher bewusst sind, hey, wir müssen diese Diversity reinbringen. Aber ich glaube, es ist nicht nur mit der Diversity gemacht. Also es bringt auch nichts, wenn man irgendwie Diversity hat auf dem Papier, aber es herrscht irgendwie eine Kultur von oben herab, wo die Leute eigentlich nichts zu sagen haben, wo sie nichts entscheiden können, wo man eigentlich Ausländerinnen und Ausländer nur in zum Beispiel Social Media Resource hat, wo man irgendwie denkt, okay, die können jetzt irgendwie Unterhaltung machen oder keine Ahnung. Also ich glaube, es müsste wirklich in den Redaktionen, müsste sich wirklich auch vom Klima her etwas verändern, jetzt nicht nur in Bezug auf Minderheiten, also Minderheiten in den Redaktionen, ja, sondern auch in Bezug auf Frauen. Es gab ja, glaube ich, vor einem Jahr diesen Brief, wo sich 30 oder 40 Schweizer Journalistinnen beklagt haben, dass zum Beispiel eben in der Tamedia Frauen wenig Mitspracherecht hätten, dass Sexismus in den Redaktionen, also in den verschiedenen Redaktionen herrschen würde. Und ich glaube, dass es ist nicht damit gemacht, dass man sagt, hey, wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, 40% Ausländeranteil, wenn die Leute da nichts zu entscheiden haben.
Völlig richtig, einfach diesbezüglich noch ganz kurz, also ich kann es einfach nur von uns sagen, eben ich bin Deutsche mit doppeltem Migrationshintergrund, der Wirtschaftschef vom Blick ist Deutscher, unser Chefredaktor online und TV ist secondo italienischer Herkunft, da wird was passieren in den nächsten Jahren. Ich sage nicht, dass das gut ist und dass wir einfach nur warten müssen, aber ich sage, die Aussichten sind nicht so schlecht.
Wenn ich noch schnell anknüpfen dürfte an vorhin. Also ich glaube, es ist einerseits muss sich sicher auf den Redaktionen etwas ändern. Ich glaube, ich bin vielleicht auch ein bisschen zu ungeduldig zu warten, bis es das vielleicht von alleine passiert, was es ja hoffentlich tut. Ich glaube, die Bildungsinstitutionen wären sehr wichtig. Es gibt natürlich nicht den Weg in den Journalismus. Viele sind auf keiner Journalistenschule, aber wenn ich mir das MAZ zum Beispiel anschaue als Journalistenschule, da ist das auch sehr wenig Thema jetzt aus meinem Empfinden. Ich glaube, wer geht überhaupt in den Journalismus, wen ziehen wir an? So, wenn irgendwie du sagst, kommt alle, es ist ja nicht, man hat ja nicht die gleichen Zugangsmöglichkeiten. Es ist dann auch wieder eine Frage des sozialen Hintergrunds oft, nicht nur, was ja auch oft verknüpft ist mit einer Migrationsgeschichte. Also ich glaube, man muss eigentlich schon viel früher ansetzen als erst in den Redaktionen. So, das wäre, glaube ich, eins noch, was wichtig wäre. Mhm.
Darf ich noch ganz kurz Werbung machen? Also Baba News bietet jetzt Workshops an Schulen, wo wir eigentlich mit Kindern und Jugendlichen, vor allem auch in Klassen mit einem hohen Migrationsanteil, wo wir sie auf diese Medienberufe aufmerksam machen möchten.